Herzlich willkommen im Aiki-Podcast. Heute schlauen wir uns auf zu dem Thema Markdown und warum Markdown die Zukunft ist. Diese Session wurde wieder von Aiki zusammengestellt. Genieß die Reise, nimm was mit und versuche es die nächsten Tage anzuwenden. Viel Spaß. Okay, also lasst uns direkt reinspringen. Wir sprechen hier über eine Technologie, die aus dem Jahr 2004 stammt.
Ja, was im Tech-Bereich ja quasi die Steinzeit ist.
Absolut. Das war die Ära von Klapphandys, von diesen furchtbar nervigen Einwahlmodems und, naja, MySpace.
Richtig.
Und trotzdem ist es so, wenn du heute, also wirklich in diesem exakten Moment, die fortschrittlichsten und mächtigsten KI-Modelle dieses Planeten kontrollieren oder steuern willst, dann ist genau dieses alte, fast schon unsichtbare Textformat deine mit Abstand stärkste Waffe.
Das ist eigentlich eine völlig bizarre Ironie, oder?
Total. Ein Tool, das ursprünglich mal programmiert wurde, um so ein paar Bloggern das Schreiben im Web ein bisschen zu erleichtern, ist plötzlich, bäm, die fundamentale Architektur, quasi die geheime Muttersprache der künstlichen Intelligenz geworden.
Ja, und wir werden heute in dieser Session mal ganz genau ergründen, wie es überhaupt zu diesem extremen Paradigmenwechsel kam.
Genau.
Wir schauen uns an, was die, ich sag mal, psychologische und kognitive Brillanz hinter diesem Format ist. Und wir analysieren auch die knallharte Mathematik dahinter. Also warum KIs dieses Format heute so dringend brauchen.
Und das absolute Highlight, weswegen du, der uns gerade zuhört, unbedingt dranbleiben musst. Wir lösen am Ende das Problem, das wir wirklich alle kennen.
Oh ja.
Warum ChatGPT oder Claude deine Prompts manchmal einfach stumpf ignorieren. Und noch wichtiger, wie du das ab morgen früh sofort abstellst.
Dieser Bogen von 2004 bis heute, der ist tatsächlich, der ist wahnsinnig faszinierend. Weil er uns etwas Grundlegendes darüber verrät, wie Technologie überhaupt überlebt.
Mhm.
Es geht bei dieser Entwicklung ja längst nicht mehr darum, wie wir Texte im Internet ein bisschen hübscher formatieren.
Nee, gar nicht.
Wir beobachten hier wirklich live, wie sich die Schnittstelle zwischen menschlichem Denken und maschineller Verarbeitung komplett neu definiert. Was als so eine rebellische Idee begann, ist heute absolut geschäftskritische Infrastruktur.
Okay, lass uns das mal empacken. Um diese Rebellion zu verstehen, müssen wir uns kurz den Schmerz von damals vor Augen führen.
Oh ja, der war groß.
Anfang der 2000er war das Web ja ein extrem klobiger Ort. Wer etwas veröffentlichen wollte, musste HTML schreiben.
Was für Laien ein Albtraum war.
Genau. Und HTML zu schreiben, das ist, stell dir das mal so vor, als würdest du einen eigentlich sehr schönen Raum betreten, der aber komplett mit Baugerüsten zugestellt ist.
Schönes Bild.
Überall hängen grelle Warnschilder. Überall ragen diese spitzen Klammern und kryptischen Tags in den Raum. Vor lauter Strukturgerüst, also vor lauter Code, siehst du den eigentlichen Text, die eigentliche Aussage gar nicht mehr.
Und in genau dieses Chaos traten dann 2004 John Gruber und der legendäre Aaron Swartz.
Richtig.
Wobei man da historisch fair bleiben muss, ne? Gruber und Swartz waren jetzt nicht die allerersten, die dieses Problem erkannt haben.
Ah, okay.
Es gab damals im frühen Usenet oder in so E-Mail-Verteilern schon Formate wie Setext oder Restructured Text. Aaron Swartz selbst hatte 2002 ein Format namens AText entwickelt.
Ah ja, stimmt.
Und das bezeichnete er damals schon als True Structured Text Format. Aber die meisten dieser frühen Ansätze waren halt immer noch sehr stark von so einer Programmierer-Denkweise geprägt.
Also immer noch sehr technisch.
Genau. Die Revolution, die Gruber und Swartz mit Markdown anstießen, lag eigentlich viel mehr in der Philosophie. Ihr erklärtes Ziel war es, ein humanes Format zu schaffen.
Ein zutiefst menschenfreundliches Format also.
Exakt. Was hier faszinierend ist, die Lesbarkeit im Rohtext war ihr allergrößter Trumpf.
Und die meisten, die uns heute zuhören, nutzen Markdown ja ohnehin jeden Tag in irgendeiner Form.
Bewusst oder unbewusst, ja.
Wir alle wissen, eine Raute am Zeilenanfang macht eine Überschrift, ein paar Sternchen machen den Text fett oder kursiv. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß über die Basics reden.
Nee, das ist bekannt.
Aber was wir im Alltag oft übersehen, ist die kognitive Brillanz hinter genau dieser Entscheidung. Ich meine, warum wählt man eine Raute und keinen Slash?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil, und das ist echt smart, eine Raute visuell massiv wirkt. Genau wie eine fette Überschrift wirken soll.
Richtig.
Ein Sternchen sieht aus wie so ein kleines Funkeln um ein wichtiges Wort. Das Format zwingt mich also nicht, wie eine Maschine zu denken. Es ist wie so ein japanisch eingerichtetes Zimmer. Minimalistisch, sauber. Der Fokus liegt voll auf dem Wesentlichen.
Das ist der entscheidende Punkt. Markdown mappt die Syntax perfekt auf die menschliche Intuition.
Mhm.
Wenn wir eine Liste auf einem Schmierzettel schreiben, also ganz analog, machen wir instinktiv Spiegelstriche. Wir schreiben nicht Spitze Klammer auf, All, Spitze Klammer zu und dann Liv für List-Item.
Niemand macht das.
Eben, Gruber und Swartz haben einfach beobachtet, wie Menschen natürlicherweise Text strukturieren, wenn sie eben keine Softwarezwänge haben. Und sie haben exakt diese intuitiven Muster maschinenlesbar gemacht.
Krass.
Das Ziel war wirklich, dass ein Dokument im reinen, unformatierten Rohtext bereits perfekt lesbar sein muss. Es darf nicht aussehen, als wäre es mit irgendwelchen Tags markiert worden.
Und das hat die Softwareentwicklung dann komplett auf den Kopf gestellt, oder?
Ja, total.
Wenn wir uns mal die Epizentren der modernen Tech-Welt ansehen, also Plattformen wie GitHub oder GitLab, dann läuft da ohne Markdown absolut gar nichts mehr.
Gar nichts.
Jedes Open-Source-Projekt, jede Dokumentation startet mit so einer readme.md-Datei. Aber warum eigentlich? Also was ist der technische Hebel, der Markdown aus dieser reinen Blogger-Nische direkt in das Zentrum der weltweiten Softwareinfrastruktur katapultiert hat?
Der Hebel ist, ich sag mal, die gnadenlose Transparenz von Rohtext.
Okay, wie meinst du das?
Stell dir vor, in der professionellen Softwareentwicklung arbeiten verteilte Teams gleichzeitig an denselben Dokumenten. Ne?
Mhm.
Die nutzen Versionskontrollsysteme wie Git, um Änderungen nachzuverfolgen. Wenn du jetzt versuchst, ein proprietäres binäres Format, sagen wir mal ein ganz normales Word-Dokument in Git zu versionieren,
oh Gott,
dann hast du ein massives Problem. Das System sieht bei einer Änderung nur einen gigantischen, undurchdringlichen Block aus kryptischen Daten.
Klar.
Du kannst absolut nicht erkennen, ob da jemand nur ein Komma gelöscht oder drei komplette Seiten hinzugefügt hat.
Weil das Format selbst, also das Word-Dokument, ja voller unsichtbaren Ballast und Metadaten steckt, die sich bei jedem Speichern komplett verändern?
Exakt. Beim Markdown hingegen sind sogenannte Text-Diffs, also diese computergenerierten Vergleiche zwischen zwei Versionen eines Dokuments, glasklar.
Verstehe.
Das System zeigt dir exakt die eine Zeile an, in der du ein Wort geändert hast. Nichts weiter. Das hat es Teams überhaupt erst ermöglicht, Handbücher, Spezifikationen und komplette Architekturdokumentationen genauso präzise zu verwalten wie ihren eigentlichen Code.
Und dazu kommt ja auch noch die absolute Werkzeugunabhängigkeit, ne?
Richtig.
Du bist nicht an die Lizenz oder das Ökosystem von irgendeinem riesigen Softwarekonzern gebunden. Eine Markdown-Datei, die du 2004 im simpelsten Texteditor geschrieben hast, lässt sich heute noch fehlerfrei öffnen.
Ja, und durch Tools wie Pandoc kannst du die in Millisekunden in ein modernes PDF oder eine Website umwandeln.
Aber warte mal, da muss ich jetzt mal kritisch reinrätschen.
Gerne.
Wir loben hier gerade diese wunderbare minimalistische Einfachheit in den Himmel. Aber führt nicht genau diese Einfachheit zwangsläufig in eine Sackgasse?
Inwiefern?
Naja, wenn ich komplexe Tabellen brauche oder verschachtelte Layouts, Fußnoten, strenge Formularstrukturen, da stoße ich doch mit ein paar Rauten und Sternchen sofort an eine harte Wand.
Absolut.
Und wir wissen ja beide, dass das historisch zu echten Problemen geführt hat, oder?
Das ist völlig richtig. Das war extrem lange der größte Schmerzpunkt der gesamten Community. Weil diese ursprüngliche Spezifikation von John Gruber, die war ja bewusst sehr locker und extrem kompakt gehalten.
Was ja an sich nett ist.
Ja, aber dadurch blieben viele Randfälle schlichtweg ungeklärt. Also, was passiert zum Beispiel, wenn ich eine Liste in einem Zitat verschachtele?
Ah, okay.
Die verschiedenen Parser haben das dann alle unterschiedlich interpretiert und das führte zu einer massiven Fragmentierung. Es entstanden Dutzende verschiedene Dialekte.
Stimmt, GitHub-flavored Markdown und sowas.
Genau, Multi-Markdown, Markdown extra. Das Problem war, eine Tabelle, die in dem einen Tool fantastisch aussah, war im anderen Tool völlig zerschossen.
Also eine klassische Formatkrise. Wie hat man sich da dann wieder rausmanövriert?
Es brauchte einen echten, jahrelangen Standardisierungskrieg.
Ein Krieg sogar?
Naja, es war teils sehr hitzig in den Foren. Das gipfelte dann 2014 in der Veröffentlichung von CommonMark.
Ah, okay.
Da hat sich eine Gruppe von Entwicklern zusammengesetzt und eine extrem präzise Spezifikation geschrieben, die all diese Unklarheiten beseitigt hat. Aber was dein Argument mit den hochkomplexen Layouts angeht, Markdown war nie dafür gedacht, komplexes Desktop-Publishing zu ersetzen.
Okay.
Wenn du wirklich sehr komplexe Strukturen brauchst, bietet Markdown einen extrem pragmatischen Fallback. Du kannst nämlich jederzeit rohes HTML mitten in dein Markdown-Dokument schreiben und der Parser wird es anstandslos verarbeiten.
Aber halt, warte mal, führt das nicht die komplette Kernidee völlig ad absurdum?
Warum?
Naja, wenn der offizielle Ausweg für die Schwächen von Markdown lautet, schreib halt wieder rohes HTML in die Datei, dann stehen wir doch sofort wieder in diesem hässlichen Raum voller Baugerüste, den Gruber und Swartz doch eigentlich abreißen wollten. Da betrügt man sich doch irgendwie selbst.
Das könnte man in der reinen Theorie vielleicht so sehen. Aber in der Praxis zeigt sich hier genau der Unterschied zwischen so einer dogmatischen Philosophie und echtem pragmatischem Engineering.
Okay.
Es ist das klassische Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. Markdown nimmt dir einfach 90% der täglichen Reibung ab.
Mm.
Für die restlichen 10%, die wirklich hochspezifisch sind, lässt es dir bewusst eine Hintertür offen, anstatt den eigenen Standard künstlich so aufzublähen, bis er irgendwann genauso kompliziert ist wie HTML.
Das macht Sinn, ja.
Und was noch viel wichtiger ist, die Community hat das Format auf smarte Weise erweitert, ohne diese wichtige Lesbarkeit zu zerstören.
Ah, du spielst auf Metadaten an.
Richtig. Das sogenannte YAML Front Matter ist dafür eigentlich das beste Beispiel.
Erklär das mal kurz.
Das ist ein kleiner, strukturierter Block ganz am Anfang einer Markdown-Datei, umrahmt von so 3 Bindestrichen. Dort kannst du streng maschinenlesbare Metadaten ablegen.
Also sowas wie den Autor oder das Datum?
Genau. Den Autor, das Veröffentlichungsdatum, spezifische Tags oder Layout-Anweisungen. Der Text darunter, der bleibt reines, sauberes Markdown. Diese Brücke zwischen menschenlesbarem Text und maschinenlesbaren Metadaten ist der entscheidende Faktor für das, was danach kam.
Und genau hier schlagen wir jetzt den Bogen zu dem absoluten Plot-Twist dieser ganzen Geschichte.
Jetzt wird's spannend.
Hier wird es erst recht interessant. Wir haben also dieses Format. Es ist lesbar für Menschen, es ist leichtgewichtig, es hat sich als Standard für Dokumentationen etabliert und es kann über YAML maschinell verarbeitet werden. All diese Puzzleteile fügen sich jetzt in den letzten 2 bis 3 Jahren zu einem Bild zusammen, das ganz ehrlich absolut niemand aus dem Jahr 2004 auf den Zettel haben konnte.
Nein, unmöglich.
Wir sprechen über den Sprung in das Gehirn der künstlichen Intelligenz, in die Large Language Models.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dieser Sprung ist tatsächlich das faszinierendste Phänomen der aktuellen Tech-Evolution.
Mhm.
Um zu verstehen, warum KIs dieses alte Format regelrecht verschlingen, müssen wir uns anschauen, wie diese Modelle eigentlich lesen.
Okay, wie tun sie das?
Large Language Models verarbeiten keinen Text, wie wir ihn kennen. Sie verarbeiten sogenannte Tokens.
Stimmt.
Ein Token kann ein ganzes Wort sein, aber auch nur eine kleine Silbe oder sogar ein einzelnes Zeichen. Und jedes dieser Tokens kostet Rechenleistung, kostet Platz im Kontextfenster und kostet letztlich bares Geld.
Lass mich schauen, ob ich das richtig visualisiere, um diesen Kostenfaktor mal so richtig greifbar zu machen.
Gerne.
Wenn wir einer KI eine unstrukturierte Website in rohem HTML füttern, dann ist das im Grunde so, als würden wir einen einzigen, simplen Holzstuhl in einer gigantischen Überseekiste verschicken.
Oh ja.
Diese Kiste ist bis oben hin mit Luftpolsterfolie, Styropor, Warnhinweisen, Klebeband und Lieferschein vollgestopft. Die KI muss sich erst durch diesen ganzen Müll wühlen, um den eigentlichen Stuhl zu finden.
Das ist exakt das Problem, ja.
Markdown hingegen ist wie dieses extrem flache, optimal gepackte IKEA-Möbelstück. Die KI bekommt exakt die Bauteile, die sie braucht, sauber gestapelt, ohne auch nur einen einzigen Kubikzentimeter verschwendeten Platz.
Das ist eine brillante Metapher. Und sie lässt sich mathematisch sogar exakt belegen. Denk mal an ein einfaches HTML-Tag für eine Hauptüberschrift, also das H1.
Okay.
Wenn das KI-Modell diesen Text liest, zerlegt der Tokenizer dieses Konstrukt oft in mehrere Bestandteile. Die öffnende Klammer, das H, die 1, die schließende Klammer.
Wow, okay.
Das sind potenziell 4 separate Tokens für den Computer, die er analysieren, in Relation setzen und gewichten muss. Das ist deine Luftpolsterfolie.
Ja, Wahnsinn.
Eine Überschrift in Markdown hingegen beginnt mit einer simplen Raute, dem Hashtag. Das ist genau ein einzelnes Token.
Okay, aber ganz ehrlich, das klingt jetzt im Einzelfall nach Peanuts.
Im Einzelfall ja, absolut. Aber jetzt multipliziere diese kleine Ersparnis mal mit den Milliarden von Wörtern, die eine KI beim Training verarbeiten muss.
Ah, okay.
Oder multipliziere es mit einem gigantischen Firmenwiki, das du komplett in den Prompt einer KI lädst, damit sie dir eine Zusammenfassung schreibt.
Das summiert sich.
Der Verzicht auf diesen ganzen HTML, CSS und JavaScript-Ballast reduziert die Tokenmenge oft um 60 bis 80%.
Das ist krass.
Das bedeutet nicht nur, dass du massive API-Kosten sparst, es bedeutet vor allem, dass du viel, viel mehr echte, relevante Informationen in das Kontextfenster der KI pressen kannst, bevor dieses Fenster eben voll ist.
Okay, das ist die wirtschaftliche und rechentechnische Seite. Wir sparen Platz im Lieferwagen. Aber es geht ja nicht nur um die schiere Masse, sondern auch darum, wie schlau die KI diesen Text am Ende versteht.
Ganz genau.
In unseren Quellen war immer wieder davon die Rede, dass die logische Genauigkeit der KI, also das Reasoning, spürbar steigt, wenn der Text in Markdown verfasst ist. Wie funktioniert dieser Mechanismus?
Das hat tiefgreifende Gründe in der Architektur dieser Modelle. Modelle wie ChatGPT oder Claude arbeiten mit sogenannten Aufmerksamkeitsmechanismen, der Attention.
Mhm.
Sie berechnen quasi ständig, welches Wort in einem Satz am wichtigsten für das nächste Wort ist. Wenn du einer KI jetzt einen massiven Block aus unstrukturiertem Fließtext gibst, muss diese Attention Engine extrem hart arbeiten, um die implizite Logik zu erraten.
Was gehört wozu, meinst du?
Genau. Wo endet der Kontext? Wo beginnt die eigentliche Aufgabe? Wo sind die Einschränkungen?
Es ist also wie so ein kognitiver Nebel für die Maschine.
Absolut. Wenn du den Text aber in Markdown strukturierst, setzt du harte, unmissverständliche Anker für diesen Aufmerksamkeitsmechanismus. Das Modell ist durch sein Training auf Milliarden von GitHub-Dokumentationen extrem stark darauf konditioniert, Markdown-Syntax als Hierarchie zu begreifen.
Ah.
Wenn es eine H2-Überschrift sieht, also zwei Rauten, weiß die KI mathematisch gesichert, aha, alles, was jetzt folgt, ist untergeordnet zu diesem Konzept, bis die nächste H2-Überschrift kommt.
Das ist genial.
Eine Aufzählungsliste mit Bindestrichen signalisiert der KI sofort, dass es sich um gleichwertige Entitäten handelt. Du nimmst der Maschine die kognitive Schwerstarbeit ab, wodurch sie ihre volle Rechenleistung auf die inhaltliche Lösung deines Problems konzentrieren kann.
Und diese Erkenntnis, die schlägt ja gerade gigantische Wellen in der Industrie, richtig? Ich habe Berichte gesehen, dass das moderne Web für KI-Agenten eigentlich ein extrem feindseliger Ort geworden ist.
Oh ja, das ist es.
Wenn so ein KI-Agent heute eine Firmenwebsite analysieren soll, kämpft er gegen Cookie-Banner, Pop-Ups, dynamisch nachladende Layouts und verborgene Menüs. Das ist doch ein Albtraum.
Es ist so ineffizient, dass sich gerade wirklich ein komplett neuer Standard formiert. Wir alle kennen ja die robots.txt, ne?
Klar.
Diese kleine Datei auf Servern, die Suchmaschinen sagt, was sie indizieren dürfen. Aktuell adaptiert die Tech-Welt einen neuen Standard namens LLMS.texte.
Spannend.
Unternehmen legen strukturierte Klartextdateien im Markdown-Format direkt auf ihre Server. Wenn eine KI auf die Website kommt, liest sie nicht mehr das visuelle Chaos für die Menschen.
Sie geht direkt zur Textdatei.
Exakt. Sie zieht sich direkt die LLMS.texte. Darin findet sie sauber strukturiert, was das Produkt macht, wie die API funktioniert und was die Kernfeatures sind. Markdown wird hier buchstäblich zum Unterboden, zur sauberen Infrastruktur des modernen Internets.
Was mich daran so fasziniert ist, dass es ja gar keine Einbahnstraße ist. Es ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Die KI liest unsere Welt durch Markdown, aber sie spricht auch in Markdown zu uns zurück.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Wenn ich Claude heute bitte, mir eine komplexe Marktanalyse zu erstellen, dann generiert mir das Modell nicht einfach einen Textblock. Es baut völlig selbstverständlich Markdown-Tabellen, perfekte Gliederungen, formatiert Codebeispiele sauber in Backticks. Ich kann das Ergebnis nehmen und völlig ohne Anpassungen direkt in mein Obsidian-Notizbuch kopieren. Die Maschine hat sich echt an unser 2004er Format angepasst.
Und weil die KI das so nativ beherrscht, sehen wir jetzt den Beginn der sogenannten Text als Konfigurationsbewegung. Das ist ein riesiger Schritt im Bereich No-Code.
Was heißt das konkret?
Es gibt mittlerweile Werkzeuge, die aus einer einfachen Markdown-Datei vollautomatisch lauffähige Apps, dynamische Dashboards oder interaktive Präsentationen generieren.
Aus einfachem Text?
Ja, die Markdown-Datei ist nicht mehr nur ein statischer Text, sie ist der Quellcode für Arbeitsabläufe. Die KI liest eine Liste von Anforderungen im Text und baut dir im Hintergrund die entsprechende Softwarelösung.
Krass! Und genau das führt uns jetzt zu der absolut brennenden Frage für unseren Deep Dive heute. Also, was bedeutet das alles für dich, der uns gerade zuhört?
Genau.
Wie kannst du dieses Wissen einsetzen? Wir alle kennen diese frustrierenden Momente im Alltag. Du schreibst einen eigentlich guten, ausführlichen Prompt in ChatGPT, drückst auf Senden und die KI liefert dir eine Antwort, die deinen zweiten Absatz einfach komplett ignoriert hat.
Ein Klassiker.
oder sie erfindet irgendwelche Dinge dazu, diese sogenannten Halluzinationen. Wie löst Markdown dieses konkrete Schmerzproblem?
Die Lösung liegt in einer mentalen Umstellung, wie du einen Prompt betrachtest. Ein Prompt sollte niemals, wirklich niemals ein Fließtext sein.
Okay, das ist schon mal eine Ansage.
Wenn du der KI einen Fließtext gibst, überlässt du es dem Zufall, wie sie deine Prioritäten gewichtet. Behandle deinen Prompt stattdessen wie eine professionelle Systemdokumentation. Nutze Markdown, um der KI buchstäblich eine Landkarte für ihre Aufmerksamkeit zu zeichnen.
Lass uns das mal ganz konkret machen für die Zuhörer. Wie sieht so ein perfekter Prompt aus?
Du fängst ganz oben an, setze zwei Rauten, ein Leerzeichen und schreibe Kontext.
Also als Überschrift.
Genau. Darunter schreibst du dann in zwei, drei Sätzen, in welcher Rolle die KI agieren soll und worum es grob geht. Dann machst du die nächste Überschrift, Ziel. Hier definierst du das gewünschte Endergebnis. Die absolut wichtigste Sektion ist dann Anweisungen.
Und da schreibe ich dann auch keinen Textblock, richtig?
Richtig. Hier nutzt du zwingend eine Markdown-Liste mit Bindestrichen oder Zahlen. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und wenn du möchtest, dass die KI eine bestimmte Tonalität trifft, baust du eine Extra-Sektion Beispiele ein.
Das ist genial. Durch dieses Framing kann die KI meinen zweiten Abschnitt gar nicht mehr ignorieren, weil er nicht mehr einfach im Textfluss verschwindet. Er ist als eigenständiger, logischer Block verankert.
Absolut. Du nimmst die Unsicherheit aus dem System. Das Modell weiß, dass die Anweisungen unter der entsprechenden Überschrift absolute Priorität haben. Du reduzierst Halluzinationen massiv, weil du den Handlungsspielraum der KI durch klare Grenzen einengst.
Mhm.
Und wenn du möchtest, dass die KI dir die Daten in einem bestimmten Format zurückgibt, legst du einfach eine Sektion Ausgabeformat an und skizzierst kurz, wie die Struktur aussehen soll.
Das ist wirklich so eine mächtige Perspektive. Es ist eben kein netter kleiner Lifehack, es ist eine Kernkompetenz geworden. In der Tech-Community kursiert aktuell so eine richtig steile These.
Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Da wird gesagt, im Jahr 2026, was ja in greifbarer Nähe ist, ist derjenige, der exzellentes, logisch makelloses Markdown schreibt, womöglich wertvoller für ein Unternehmen, als derjenige, der den besten Programmcode in Python oder JavaScript schreibt.
Ja.
Warum? Weil du mit präzise, strukturiertem Text ganze Armeen von KI-Agenten steuern, automatisieren und skalieren kannst. Der Text selbst ist quasi der neue Code.
Dieser These stimme ich absolut zu. Wir treten in ein Zeitalter ein, in dem die extrem komplexen, proprietären Click-Interfaces viele Tools durch einfache KI-Schnittstellen ersetzt werden. Klickst dich nicht mehr durch 30 Untermenüs, um einen Prozess aufzusetzen. Du beschreibst den Prozess in einer klaren, strukturierten Textdatei und die KI führt ihn aus. Wer in der Lage ist, seine Gedanken in dieser klaren, maschinenlesbaren Sprache zu formulieren, hat den ultimativen Hebel in der Hand.
Wahnsinn! Fassen wir diese unglaubliche Reise noch einmal zusammen. Wir starteten bei John Gruber und Aaron Swartz, die aus Frust über dieses hässliche HTML-Baugerüst einen humanen Weg fanden, Text zu formatieren.
Genau.
Wir haben gesehen, wie die Tech-Community dieses Format adaptierte, weil es transparente Versionskontrolle erlaubte. Und schließlich haben wir tief in die Mathematik der KIs geblickt und verstanden, wie Markdown wertvolle Tokens spart und dem Aufmerksamkeitsmechanismus die perfekte Struktur liefert. Vom simplen Blogger-Tool zur Infrastruktur des gesamten KI-Zeitalters.
Das wirft am Ende noch eine sehr tiefgründige Frage auf, finde ich, die weit über das Technische hinausgeht.
Oh, schieß los.
Wir haben heute viel darüber gesprochen, wie wir unsere Texte strukturieren müssen, damit die Maschinen uns besser verstehen. Aber wenn wir gezwungen sind, unsere Anfragen, unsere Geschäftsprozesse und unsere Ziele in ein derart reduziertes, absolut logisches Format wie Markdown zu zwingen, zwingt uns das nicht letztendlich dazu, unsere eigenen Gedanken im Kopf viel klarer und aufgeräumter zu formulieren, noch bevor wir die erste Taste drücken?
Wow, was für ein Gedanke! Das Schreiben in Markdown ist vielleicht gar nicht in erster Linie ein Training für die künstliche Intelligenz. Vielleicht ist es vielmehr ein Training für unseren eigenen menschlichen Geist. Ist dieses Tool am Ende das ultimative Aufräumwerkzeug für unseren eigenen Kopf?
Das ist sehr gut möglich.
Konntest heute eine Menge Aha-Momente aus unserem Deep Dive mitnehmen. Denk dran, wenn du morgen früh deinen ersten Prompt schreibst, wirf die Luftpolsterfolie weg. Rauf auf die Raute, bau das IKEA-Regal für die KI und schau, wie sich deine Ergebnisse sofort verbessern. Wir verabschieden uns für diese Session. Bleib neugierig, denk strukturiert und bis zum nächsten Mal.